so auf eine Zeile alle gespannt, so muss es sein. Und ich lese uns zunächst mal den Text. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch, und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und war doch nicht verzehrt. Und sprach, ich will dahin und beschauen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, worauf du stehst, ist ein heiliges Land. Und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das ist mal der erste Teil dieser Geschichte. Ich werde dann noch einen zweiten Teil dann auch bringen, nächstes Mal oder übernächstes Mal, je nachdem. Ja, Mose, wir sind im Alten Testament, in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Und es geht hier in dieser Geschichte um was? Es geht um die Berufung des Mose. Die Berufung eines Menschen. Hier im Alten Testament, vor 3.500 Jahren. Dieser berühmte brennende Dornbusch. Ich habe ihn schon gesehen. Ich war schon dort am Sinai. Da ist ein Kloster gebaut worden extra. Und in einem Klostergarten steht dieser Dornbusch. Den kann man besichtigen. Sagen sie halt, das ist der Dornbusch, aber ja, die werden sehr alt und man hat mal eine Vorstellung, wie das wohl war, wenn so ein Dornbusch brennt. Ja, was sehen wir also in dieser Geschichte? Wir sehen, wie Gott einen Menschen beruft und ihn dann zubereitet für den Dienst. Das kommt, da steht in den nächsten Geschichten dann. Das können wir nicht alles auf einmal behandeln. Wir haben also, Gott offenbart sich dem Mose, einem Menschen, und Gott beruft ihn dann und rüstet ihn zu für den Dienst, setzt ihn dann ein, sozusagen die Sendung, die dann eben folgt. Es geht bei Gott nicht darum, dass wir irgendwas für ihn tun, sondern dass wir das tun, was Gott will. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist deswegen notwendig, dass wir das tun, was Gott will? Was braucht es dazu? In der Stille angekommen, ja? Hören? Ein offenes Ohr. Ich muss ihm irgendwo begegnen. Ich muss von ihm hören. Ich brauche eine Begegnung mit ihm. Ohne diese Begegnung mit Gott, ja, weiß ich nicht, was ich tun soll. Dann tue ich halt das, was ich denke. Aber ob das richtig ist, ne? Ist die Frage. Also, wir brauchen eine Begegnung mit Gott, also hören von Gott. Und das ist hier in dieser Geschichte, in einer wunderbaren Weise dargestellt, vom Alten Testament her. Also Gottbegegnung im Alten Testament, die hat nur einmal so stattgefunden, natürlich. Aber vieles in der Bibel hat nur einmal so stattgefunden und wir versuchen daraus Prinzipien zu sehen. Wenn man die ganze Bibel betrachtet und dann sieht solche Begegnungen, ja, wie ist das? Wie macht das Gott? Wie läuft das? Man kann da nicht immer alles rausholen, aber doch viele Linien kann man sehen. Übrigens, ich habe ein paar Exemplare kopiert, könnt ihr am Schluss mitnehmen. Von Abriss dieser Predigt. Zunächst, Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Also Gott will Gemeinschaft, er will Beziehung. Sowas von Anfang an, mit Adam und Eva hat Gott Beziehung geschaffen. Adam sollte nicht alleine sein. Und mit Adam hatte Gott Beziehung und Gott hatte untereinander in der Dreieinigkeit Beziehung. Also von Anfang an, die Dreieinigkeit ist ein Beziehungswesen, Gott. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, Mann und Frau und Gemeinschaft als Ganzes. Und in der Beziehung zu Gott und Mensch auch ein Beziehungswesen. In alle Richtungen sind wir sozusagen vernetzt mit Menschen und Gott. Wenn wir die Beziehung zu Gott nicht haben, dann sind wir arme Tröpfe. Weil dann leben wir wie Findelkinder, die keinen Vater haben. Die müssen schauen, dass sie halt klarkommen in der Welt. Haben keinen Erzieher, haben keinen Vater, haben niemanden, der für sie sorgt, der ihn tröstet und keine Mutter, sondern es sind Findelkinder, wie man so schön sagt, verlorene Kinder in der Großstadt oder im Dschungel dieser Welt. So sieht's aus. Und unsere Welt ist eine verlorene Welt. Wir sind von Gott getrennt. Seit der Vertreibung aus dem Paradies, seit dem Sündenfall, sind wir getrennt und die Menschen leben ohne Gott. Und das ist die große Not. Und das, was wir jetzt leben mit der Umwelt, das wird ja ein richtiger Hype, gell? Man hat ja in den Nachrichten schon fast nichts mehr anderes wie diese Umweltfrage, ja? Und jetzt stehen die Kinder auf. Kinder sagen jetzt, was zu tun ist. Weil es die Erwachsenen nicht kapieren scheinbar oder nicht schaffen. Und wir merken, da entsteht ein Hype. Das kann zur Panik noch werden. Wir kriegen das nicht mehr in den Griff. Jetzt sagt man immer noch, wir kriegen es noch in den Griff, aber wir werden es in den Griff kriegen. Denn Gott sagt, dass die Welt wird zugrunde gehen. Es wird alles zugrunde gehen und am Schluss sogar lässt Gott das Ganze noch explodieren und implodieren. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber die Menschen wissen das nicht mehr, sie glauben das nicht mehr und deswegen sagt sie, wir müssen diese Welt halten, wir müssen sie bewahren, damit sie nicht untergeht. Und wir müssen alles tun. Und es wird nur zur Panik kommen. Aber die Menschen werden auf die Zähne beißen und Gott nicht anrufen. Und sie werden nicht schreien zu Gott, Gott hilf uns, die Welt geht unter. Das werden sie nicht tun. Sie werden sagen, wir schaffen das, Arme hoch und noch mehr und noch mehr. Und am Schluss dürfen wir gar nichts mehr, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir dürfen nicht mal mehr Fahrrad fahren, weil das ja auch schon elektrisch nur noch sein darf und dann kostet es so viel Energie. Am Schluss dürfen wir gar nichts mehr tun. So weit kommt es noch. Vor lauter Panik, dass wir die Welt retten müssten. Versteht ihr? Das ist unsere Schau, die wir die Bibel kennen und die wir Gott kennen. Wir heulen nicht mit den Wölfen, sondern wir haben eine ganz andere Sicht der Dinge. Aber ich verstehe das. Eine Welt ohne Gott muss letztlich zur Panik greifen und muss so reagieren, wie das jetzt heute läuft. Es sind erst die Anfänge. Ja, jetzt wieder zurück zu Mose. Also es geht darum, dass Gott Beziehung haben will. Und wie schafft Gott Beziehung? Ja, da muss er sich irgendwie zeigen oder mitteilen. Und das hat er schon mal getan bei Abraham, hat Gott schon geredet. Und Isaac und Jakob, wir sehen, Gott redet und redet und redet. Und jetzt bei Mose geschieht es in einer ganz einzigartigen Weise. Mit diesem Dornbusch. Da müssen wir uns vorstellen, Israel war ja 400 Jahre in Ägypten in Gefangenschaft. Zuerst haben sie gut gelebt da in Gosen, in diesem reichen Land. Das war also toll, fantastisch. Und dann kam ein Pharao, der nichts mehr wusste von Josef und von Israel und der hat gemerkt, die haben eine andere Frömmigkeit wie wir, die sind ganz anders und hat die dann unterdrückt und immer mehr unterdrückt und schließlich haben sie geschrien zu Gott. Und so steht es hier auch vorher. Lange Zeit aber, danach starb der König in Ägypten und die Kinder Israels seufzten über ihre Arbeit und schrien und ihr Schreien über ihre Arbeit kam vor Gott. Sie haben zu Gott geschrien. Und das ist auch das, was eigentlich die Menschen heute tun sollten. Wir kriegen das ganze Ding nicht mehr in den Griff. Die Umwelt geht kaputt, die Welt geht kaputt. Wir müssen zu Gott schreien, Herr, hilf uns. Aber genau das Gegenteil eben passiert. Die Kinder Israel, die wussten, wohin sie gehörten. Die schrien zu Gott. O Herr, hilf uns. Hilf uns und bring uns raus. Ja, und dann sehen wir diesen Mose an. Der Mose war ja in der Kunst Ägyptens erzogen. Er war ja als Prinz von Pharao erzogen worden. Als Hebräer. Er war ein Hebräer, also ein Jude sozusagen. Zuerst haben die Juden Hebräer geheißen. Und erst als Juda, ein Sohn von Josef, von Jakob, ja, Josef war ein Bruder von Juda. Erst danach wurde dann Israel Juda genannt und Israel, das war dann eben das Nordreich und Juda das Südreich. Und Israel wird durch Jakob auch. Zuerst kommt Israel durch Jakob, ja. Jakob wird dann Israel genannt. Und der Sohn von Jakob wird dann Juda. So entsteht Israel und Juda. Ja, bei Mose war es jetzt so. Er war 40 Jahre lang am Hofe Ägyptens. Also diese Dinge stehen nicht hier jetzt alles, sondern die stehen im Neuen Testament. Zum Beispiel in Hebräer 11, 24 bis 26 und Apostelgeschichte 7, 22 bis 29 werden diese ganzen Dinge berichtet. Ja, was ich jetzt auch so erzähle. 40 Jahre war er Prinz von Ägypten. Gelehrt in der Weisheit der Menschen. Sehr wertvoll. Er war ein Gelehrter. Ein hochdotierter Mann. Er soll ja Pharao werden. Dann aber hat er einen Fehler gemacht. Was war der Fehler? Er hat jemanden erschlagen. Einen Ägypter erschlagen. Berechtigt? Meines Erachtens schon. Denn die Ägypter haben auf die Israeliten, die da Lehm getreten haben, eingeschlagen. Und Mose hat das verfolgt und folgt. Und er wollte ein Zeichen setzen und hat ihn einfach erschlagen. Menschlich verständlich, bei Gott aber schwierig. Ja? Also er gelehrt in der Weisheit Ägyptens, eine drastische Begegnung schuf dann, dass er fliehen musste aus Ägypten. Er floh in die Wüste und war dann 40 Jahre Schafhirte. Immer 40 Jahre. Nicht geschult in der Weisheit Ägyptens, sondern geschult in der Werkstatt Gottes. Das eine ist die menschliche Schulung, menschliche Weisheit, menschliches Bildung. Und hier, jetzt, in der Wüste, 40 Jahre genauso lang, kam die Bildung Gottes. Und hier hat er auch die Begegnung mit Gott. Am Ende der 40 Jahre der menschlichen Bildung und Weisheit kommt der Mord. Am Ende der 40 Jahre Wüste kam die Begegnung mit Gott. Das ist ein Unterschied. Wenn wir von Gott ausgebildet werden und nicht von der Weisheit dieser Welt. Und dann kommen nochmal 40 Jahre. Es sind drei Abschnitte jeweils 40 Jahre. 40 Jahre nämlich Führer eines Volkes. Ausgewiesen durch Demut und Weisheit und Abhängigkeit von Gott. Er war ein ganz demütiger Mann, war der demütigste Mensch, der je gelebt hat, wird auch in der Bibel gesagt. 40 Jahre Prinz von Ägypten, 40 Jahre Schafhirte in der Wüste, 40 Jahre Führer eines Volkes. Mose hatte 40 Jahre lernen müssen, jemand zu sein, um anschließend 40 Jahre zu erleben, ein Nichts zu sein, um dann wieder 40 Jahre lernen zu können, was Gott mit einem Nichts tun kann, der sich ganz auf ihn verlässt und ganz ihm gehört. Ich finde den Dreisatz toll. Ich sage ihn nochmal. Mose hat 40 Jahre lernen müssen, jemand zu sein in Ägypten, um anschließend 40 Jahre lernen zu müssen, ein Nichts zu sein in der Wüste. Erst dann hat er 40 Jahre lang lernen können, was Gott mit einem Nichts anfangen kann, der ihm ganz gehört. Das ist eine gravierende Biografie natürlich, wunderbar darzustellen, aber ich glaube, dass da was dran ist, auch für uns und für den Menschen schlechthin. Ja, wir haben unsere menschliche Bildung und Existenz und das Erzieherische. Und da hat manche viel Vorteile und andere wenig Vorteile. Manche hat große Nachteile auf diesen ersten 40 Jahren seines Lebens. Also es können auch nur 20 sein natürlich. Ja, aber dieser erste Abschnitt. Das ist dieses Upbringing, dieses Erwachsenwerden und jemand zu werden. Ja, um dann zu erkennen, wer man eigentlich ist, nämlich nichts. Man lernt seine Schwachheit kennen. Man lernt kennen, dass man eigentlich ja Hilfe braucht. Und das ist die Zeit, wo man eigentlich Gott anruft und sagt, Herr, was ist das, 40 Jahre oder 20 Jahre, was auch immer, das kann doch nicht alles sein. Und so kommt es dann schließlich in diese Zeit, wo man merkt, dass man nichts ist und dass man durch Wüstenzeiten gehen muss und durch Niederlagen gehen muss, kommt man schließlich dahin, dass man Gott anruft, Gott begegnet. Um dann ein Leben zu führen, das auf einer neuen Basis steht, die letzten 40 Jahre sozusagen, das in Weisheit mit Gott zu leben und zu erleben, dass Gott was tun kann mit uns, indem wir ja erkannt haben, dass wir ihn brauchen. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar grundsätzliche Dinge aus diesem Abschnitt heraus sagen, nämlich das erste also, der graue Alltag eines gescheiterten Mannes. Der graue Alltag eines gescheiterten Mannes, das ist der Vers 1, hier, da heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Das ist der graue Alltag eines gescheiterten Mannes, eines Prinzen von Ägypten, der zum Schafhirten downgesized wurde, ja, degradiert wurde. Ein Schafhirte war für einen Ägypter eine Zumutung. Kein Ägypter hat Schafe gehütet. Und er war ja im Geist Ägyptens erzogen. Ein Schaf ist bedeutungslos. Und dann noch in der Wüste. Als Kontrast zu dem reichen Ägypten, wo alles vorhanden war. Für Ägypter war sogar ein Gräuel, kann man nachlesen. Und es war eine tiefe Demütigung. Auf der Höhe des Lebens, zwischen 40 und 80, in der Mitte seines Lebens, auf dem Abstellgleis gelandet zu sein. Ich kann mir vorstellen, wie schlimm das für eine Mose gewesen sein muss. Er hat sein Volk verlassen müssen. Er hat einen Mord begangen. Er wird von Gott verlassen gefühlt gewesen sein in der Wüste. 40 Jahre lang als Hebräer und Prinz von Ägypten in der Wüste zu leben. Gut, er hat eine Frau gekriegt, ja, die Zipora, und hat auch Kinder gehabt. Das hat er gehabt. Also zumindest finde ich toll, dass ihm Gott das geschenkt hat, dass er Familie gehabt hat. Und sein Schwiegervater sogar ein Priester war, ein Priester von Midian. Aber was ist das für ein Prinz von Ägypten? Eine Familie in der Wüste und Schafe hüten. Die haben ihn gar nicht gehört, denn die haben den Zipporas Vater gehört, also dem Schwiegervater gehört. Ja, Mose sollte herangebildet werden, um ein Volk zu führen. Und da hat er scheinbar diese Wüstenzeit gebraucht. Merkwürdig, ne? Nachher sollte er ein paar Millionen Menschen durch die Wüste führen, 40 Jahre lang. Und deswegen hat Gott ihn zuerst 40 Jahre in die Wüste geschickt, um dort das Handwerkszeug und das zu lernen, wie man da lebt. Und um dann ein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste führen zu können. Er hat Demut gelernt. In der Wüste lernt man Demut. Wenn man alles verloren hat und wenn man nicht mehr in der Gesellschaft anerkannt ist, da lernt man Demut. Das hat David in der Wüste gelernt, als er von Saul verfolgt worden ist, was wir jetzt gerade in der Bibellese auch lesen. Das hat Elia gelernt. In der Wüste hat er sich den Tod gewünscht. Das hat Jesus gelernt, als er versucht wurde nach 40 Tagen in der Wüste. Und Paulus war auch in der arabischen Wüste und hat es auch gelernt. All diese großen Gottesmänner, die hat Gott zuerst mal in die Wüste geführt. Bei Mose war noch eine Sache mit Schwingen, denke ich, der hat auch Trauerarbeit leisten müssen. Nach diesem Mord, was da in Ägypten passiert ist und was er da erlebt hat, musste er einfach auf die Seite gestellt werden. Und er musste einfach mal Trauerarbeit leisten über sein verpfuschtes Leben, das er gehabt hat. Aber in dieser Wüste war ein Platz, ja, den sich Gott rausgesucht hat, wo Gott dem Mose begegnen wollte. Ganz, ganz toll. Also der graue Alltag eines gescheiterten Mannes, er ist gescheitert, er ist abgeschrieben und für ihn ist Gott ein verborgener Gott, 40 Jahre lang. Aber Gott bleibt kein verborgener Gott. Gott offenbart sich. Und das zuerst als der suchende Gott. Nämlich ein merkwürdiges Erlebnis durchbricht den Alltag. Dieser brennende Dornbusch, dieses markante Erleben. Er wird aufgeschreckt. Er wird interessiert an dem, was da läuft. Fragend, was ist das mit dem Busch? Warum verbrennt er nicht? Und er wird suchend, fragend, offen und so arbeitet Gott. Noch bevor Gott spricht zu uns, bereitet er das vor. Durch verschiedene Erlebnisse, die wir haben. Und er versucht, unser Interesse zu kriegen, uns ins Fragen zu bringen, uns ins Nachdenken zu bringen. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, durch Arbeitsplatzverlust, durch Krankheit, durch Versagen, durch Demütigung, durch Menschen. Bereitet Gott uns vor, uns zu begegnen, durch Schwachheit. Und das wollen wir nicht. Und viele wehren sich dagegen, sagen, und merken gar nicht, Gott bereitet uns vor. Und da braucht es die Gemeinde, da braucht es Seelsorger, da braucht es Geschwister, die einem das vielleicht auch mal ein bisschen drüber bringen. Wenn man nur im Kampf sich den Kopf einrennt die ganze Zeit gegen die Widerwärtigkeiten des Lebens. Anhalten, Einhalt gebieten und sagen, Moment, geh mal einen Schritt zurück und frag mal, was das zu bedeuten hat für dein Leben. Und vielleicht will Gott dir damit was sagen. So schreckt uns Gott manchmal auf, auch durch schlimme Erlebnisse. Und so kommt jetzt der Durchbruch Gottes zum Menschen. Der Durchbruch, in dem Gott sich offenbart. Wir können Gott nicht finden von uns aus. Gott muss sich uns offenbaren. Nun, Mose hatte keine Bibel, das ist ganz klar. Wir haben die Bibel. Deswegen werden bei uns solche Begegnungen ganz selten sein, kaum vorkommen. Bei den Mohammedanen im Islam passieren diese Dinge. Die haben keine Bibel, die haben nur den Koran. Aber die bereitet Gott auch zu. Und Gott will, dass auch im Islam Menschen zum Glauben kommen. Im Iran kann man das sehr viel erleben. Man hört diese Geschichten, wie Gott einfach Menschen im Islam begegnet. Aus dem Nichts heraus. Wie Don Bosch. So ähnliche Erlebnisse haben die dort auch. Und finden Jesus. Ganz toll. In ihrer Islamwüste sozusagen. Ganz toll. So kommt der Durchbruch Gottes zu den Menschen. Damals der Don Bosch. Es war brennendes Holz. 1400 Jahre später, Golgatha, das Kreuz Jesu. Da findet Gott den Durchbruch zu uns Menschen. Da kommt dieser mächtige Durchbruch, der für alle Menschen gilt. Der Durchbruch am Kreuz von Golgatha. Dort begegnen wir Gott. Das ist neutestamentliches Denken jetzt. Ja, damals der Dornbusch für Mose, für uns heute das Kreuz von Golgatha. Und in der Regel ist es so, bevor wir Jesus am Kreuz begegnen, gehen wir durch diese Wüstenzeiten hindurch, wie das auch Mose erlebt hat. Scheinbar geht es nicht anders. Warum? Weil wir alle in uns stolz und hochmütig sind und selbstbezogen und selbstbewusst sind. Und da muss Gott uns erstmal das zerschlagen, um uns zu zeigen, wo wirklich das Leben zu finden ist. Nicht in unserer Ichhaftigkeit und Hochmut. Das muss fallen und das muss brauchen, die Demut und die Liebe Gottes anzunehmen. Und die nehmen wir nur an. Die Demut und die Liebe Gottes. Und wir werden nur andere Menschen, wenn wir vorher den Alten genügend kennengelernt haben und sagen haben, Ade, ich brauche dich nicht mehr. Ich bin enttäuscht von mir. Ich denke, ich möchte mal so sagen, es ist sehr heilsam, wenn wir von uns selber enttäuscht sind. Ja, das ist sehr heilsam. Denn solange wir an uns glauben, kann Jesus nicht viel tun. Das wird aber die ganze Zeit uns eingetrichtert. Überall. In jedem Kommentar dieser Welt, in der Schule, wo auch immer, in Talkshows. Es wird uns eingetrichtert von Psychologen und Therapeuten. Du musst an dich glauben. Ich weiß, wie die das meinen. Aber das ist die falsche Botschaft. Du musst an dich glauben. Du musst an Jesus glauben. Dann wirst du die rechte Stellung zu dir selber finden. Und wenn du nur sagst, ich muss an mich glauben, ja, an was glaube ich da? Das ist doch ein Irrglaube. Wie soll ich an mich glauben? Geht doch gar nicht. Starkes Selbstbewusstsein, ja, gut, das hängt mit Erziehung zusammen natürlich und mit Gene, die wir haben und mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber was kann ich einem Menschen sagen, der schlechte Erfahrungen gemacht hat und der immer wieder enttäuscht worden ist? Du musst an dich glauben. Das hat keine Basis. Das hängt in der Luft. Deshalb, wir brauchen Jesus. Und wenn wir Jesus haben, dann werden wir stabil. Wenn wir mit ihm leben, lernen wir uns kennen. Wir lernen Jesus kennen. Und wir werden dann auch selbstbewusst, aber eben Jesus, aus dem Jesusbewusst heraus. Okay, die merkwürdige Sache da am Dornbusch. Und das Dritte, auf du und du mit Gott, sehen wir jetzt hier. Mose, Mose, wie sagt das Gott? Der Herr sprach, Mose, Mose. Und was kommt jetzt? Er antwortet, hier bin ich. Und dann, zieh deine Schuhe aus. Das ist der Dialog, der stattfindet. Der ist ganz kurz, der Dialog, nicht wahr? Ganz kurz, was da gesagt wird. Aber es spricht Bände. Spricht Bände. Mose, Mose. Also Gott spricht. Das ist das größte Glück für uns Menschen, wenn Gott spricht. Nun, wir hätten das vielleicht auch gern, dass Gott uns so akustisch zu uns spricht. Manche sagen ja, dass sie das so erleben. Ich habe das nie so erlebt. Manche mögen es so erleben. Aber Gott spricht auf ganz unterschiedlichste Weise. Bei Mose jetzt in dieser Weise. Manche von euch könnte vielleicht auch sagen, wie er das auch selber erlebt hat. Gott spricht. Wichtig ist, dass ich Ohren habe zu hören und weiß, was Gott von mir will. Das kommt meistens vom Wort Gottes her. Denn was wir so vielleicht hören und was wir so wahrnehmen, das kann auch trügen, das kann auch sehr in die Hose gehen. Manche Leute hören ja auch Stimmen und manche Leute sind dann vielleicht ein bisschen hyper und überzogen und bilden sich Sachen ein und hören da Dinge. Also das ist viel klarer, wenn es aus dem Wort kommt und wenn Gott mich aus seinem Wort anspricht. Aber wenn ich sein Wort gar nicht lese, dann kann er auch nicht zu mir sprechen. Also es voraussetzt, dass ich sein Wort auch lese, dass ich Gottes Wort aufsauge. Und da kann Gott dann viel besser auch zu mir reden. Dieses Reden Gottes ist sehr unterschiedlich und ich weiß, da tun wir uns manchmal auch schwer und vielleicht haben wir da auch Defizite. Ne? Fang doch mal einfach an, das Reden Gottes so zu erbeten und zu hören, dass du sein Wort liest und betest und sagst, Herr, was bedeutet das für mich? Mal so anzufangen, so das Reden Gottes auch zu hören. Zieh deine Schuhe aus, ist das Erste. Hätten wir das erwartet? Denn worauf du stehst, ist heiliger Boden, heiliges Land. Wo Gott ist, ist heiliges Land. Vielleicht brauchen wir dieses Bewusstsein mehr, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wir beten, dass wir auf heiligem Boden stehen oder sitzen. Ich denke auch so, wenn wir im Gottesdienst hier beieinander sind, es ist heiliges Land hier. Wir glauben doch, dass Gott da ist und dass Gott redet. Und wenn wir ihn anbeten, dass er das hört, und wenn wir zu ihm rufen, dass er auch antwortet. Es ist heiliges Land, wo wir uns befinden. Deshalb zieh deine Schuhe aus. Was bedeutet das, Schuhe ausziehen? Bedeutet so viel. Der Schutz ist weg. Tu dich nicht mehr selbst schützen. Verschließ dich nicht, verschütz dich nicht, sondern sei ganz offen. Schuhe runter und du bist preisgegeben, denn die Schuhe sind sehr, sehr wichtig. Das Heilige. Wie?
Ich sag, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, um sie zu reinigen.
Ja.
Das wird Mose jetzt genauso erfahren.
Mhm, ja. Gehst schon einen Schritt weiter, genau. Ja. Ja. Aber Voraussetzung für das Schuhe ausziehen, wie das Reden Gottes in dieser Weise ist, dass ich antworte, hier bin ich. Versteht ihr? Dieses hier bin ich ist ganz wichtig. Also Gott zwingt uns nicht zu was, er schwätzt uns nicht was auf, er begießt uns nicht mit Worten, sondern er spricht uns an und dann will er von uns eine Reaktion hören. Wir müssen auch eine Entscheidung treffen. Mose hat schon die Entscheidung getroffen, dass er sich damit befasst, hingeht zum Busch und neugierig schaut und offen ist dafür. So, und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Er muss antworten und das tut er in wunderbarer Weise. Hier bin ich. Hier bin ich. Und dieses Hier bin ich, drei kurze Worte sagen, Herr, rede du. Dein Knecht hört, wie es bei Samuel war. Gell? Rede, Herr, dein Knecht hört. Hier bin ich. Es wäre doch toll, wenn wir das Gott so sagen würden. Ne? Herr, hier bin ich. Herr, hier sind wir auch als Gemeinde. Rede. Wir wollen hören. Bevor wir etwas tun, wollen wir hören, was Gott zu uns sagt. Und so wird aus dem rufenden Gott zunächst ein richtender Gott, sagt, zieh deine Schuhe aus, heiliges Land, verbrannte Erde, das Kreuz, können wir sagen, ist das? Zieh deine Schuhe aus, hier hat der Sohn Gottes gelitten für dich, hier verbrennt alles. Er wird zunächst im Abstand gewiesen, sagt, Moment, stopp, du musst wissen, wer du bist und wer Gott ist. Gott ist nicht dein Kumpel, auch nicht dein Partner, Gott ist ein heiliger Gott. Das haben wir heute weitgehend vergessen in unserer postmodernen Zeit. Du hast Gott zum Kumpel degradiert. Auch Jesus ist nicht unser Kumpel. Er ist immer noch der heilige Gott, der zur Rechten Gottes sitzt und uns da oben vertritt. Und deswegen in Abstand gewiesen, die Unheiligkeit wird erkannt, Schuhe ausziehen und vor Gott nackt dazustehen. Einfach dazustehen mit nackten Füßen. Und dann kommt's. Jetzt sagt Gott, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott deines Vaters. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Jetzt erkannte er die Heiligkeit Gottes. Ne? Und wenn wir die Heiligkeit Gottes sehen, dann, ja, dann fürchten wir uns. Dann ist für uns wichtig, das konnte Mose eben nicht, dann sollten wir ganz schnell auf Jesus schauen, aufs Kreuz. Dort ist unsere Sünde gerichtet, dort ist die Heiligkeit Gottes angeheftet. Und dort dürfen wir hinschauen und dann können wir den Blick wieder öffnen, am Kreuz. Wir brauchen den Jesus, sonst können wir Gott nicht begegnen. Gott ist viel zu heilig und wir zu sündig für ihn. Wir brauchen den Versöhner Jesus, um mit Gott ihm begegnen zu können. Ich bin der Gott deines Vaters. Das ist jetzt der gnädige Gott. Mose kriegt mit und sagt, schau, du bist jetzt nicht mehr der Mann in der Wüste beim Priester von Midian, also ein heidnischer Priester. Du gehörst nicht mehr in die Wüste dorthin, sondern du gehörst zu deinem Volk, zum Volk Israel, zum Volk Gottes. Mose, du bist beim Volk Gottes. Bei mir bist du beim Volk Gottes. Und so ist es auch mit uns. Wir sind keine individuellen Christen oder Christusnachfolger, sondern wir gehören zum Volk Gottes, zum großen Volk Gottes, die Gemeinde Jesu. Und so wendet sich Gott ihm zu, er begnadigt ihn und er nimmt ihn an, wie er ist, auch in seinem Versagen, den guten Mose. Ja, und so entsteht es diese Beziehung, die Gott sucht, ne? Der Weg zu einer Beziehung mit Gott, der hier wunderbar vorgeführt wird. Aus dem verborgenen Gott wird ein suchender Gott, dann ein rufender Gott, dann ein richtender Gott und dann ein gnädiger Gott. Gott offenbart sich. Das ist die Offenbarungsfolge Gottes. Verborgen wegen unserer Sünde. Suchend, weil wir verloren sind. Rufend, weil wir taub sind. Richtend, weil wir unheilig, sündig sind. Und gnädig, weil wir Jesus brauchen. Und weil wir Gnade brauchen, es dringend nötig haben. Ja, so kommen wir in ein Leben mit Gott. Und für uns heißt es Leben mit Jesus. Wenn Gott im Mittelpunkt unseres Lebens steht, dann erhält jede andere Beziehung ihren richtigen Platz, hat mir einer gesagt. Wenn Gott im Mittelpunkt unseres Lebens steht, dann erhält jede andere Beziehung ihren richtigen Platz. Seht ihr, dann können wir vollumfänglich leben. Dann müssen wir uns nicht mehr vor den Menschen schützen, wir können ihnen offen begegnen. Wir haben nichts zu verbergen, wir können ehrlich sein. Wir müssen nicht heucheln und den Menschen schönreden, sondern wir können einfach einmal sagen, stinkt mir jetzt. Ja, wir dürfen ehrlich sein. Und nicht immer gute Miene zum bösen Spiel machen und so tun als ob und in Wirklichkeit denkt man ganz anders, ja, sondern wir dürfen einfach sagen, es passt mir jetzt nicht, oder? Wir dürfen so sein. Und wir dürfen auch unseren Ärger rauslassen und unseren Frust. Denn wir gehören zu Gott. Und er heilt unsere Wunden und er verbindet unsere Schmerzen. Zu so einer Gottesbeziehung möchten wir doch kommen zu dieser Qualität, ehrlich, wahrhaftig, heraus aus Gott zu leben, frei zu sein, das zu tun, was Gott will. Das ist das Größte, was es gibt. Das zu tun, was Gott will. Amen. Möchte ich mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, hab herzlich Dank, dass du auch heute zu uns redest. Vielleicht ganz anders wie damals, ja. Und bei jedem auch wieder anders bei uns, Herr. Aber danke, dass du lebst und dass du auch Interesse an uns hast und uns, ja, in deine Beziehung ziehst. Und du möchtest eine ehrliche, offene Beziehung haben mit uns, nicht nur eine religiöse. Herr, du möchtest nicht eine Geschäftsbeziehung mit uns, sondern eine Liebesbeziehung. Du möchtest, dass wir dich lieben, und weil du uns zuerst geliebt hast. Hilf uns dabei, dich zu lieben, dich zu ehren und dir zu folgen. Danke für dieses Wort aus dem Alten Testament, das du uns schenkst. Danke, dass du dem Moses so zum Beispiel auch gesetzt hast, für ganz Israel und auch für uns in der Gemeinde, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, geduldig und von großer Güte. Amen.